Radio 1. Wir sind dagegen. Der Radio Day mit MC Lücke.
Radio Day, wir sind dagegen und ich freue mich jetzt sehr, einen Freund und einen der berühmtesten Musiker Deutschlands hier auf Radio 1 beim Radio Day, wir sind dagegen, begrüßen zu dürfen. Campino, grüß dich.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir reden viel über Protest, über die Wir sind dagegen Haltung, über Revolutionäres in Gesellschaft, Politik und in der Musik. Aber wir reden natürlich auch über dich persönlich, wann du entdeckt hast, dass du einen Hang hast zum Protestieren und hören zuvor eine Band, die wir beide sehr schätzen, nämlich die Ramones mit Blitzkrieg Bob. Blitzkrieg Bob, die Ramones. Ihre allererste Single aus dem Februar 1996, eine der legendärsten Punkbands aller Zeiten.
Campino,
76, Februar 76, wollte ich gerade darauf abheben. Du bist ja knapp ein Jahr älter als ich und du warst vor allem auch ein sehr wacher Junge. Du bist ja ganz früh schon auf der Bühne gewesen. Aber 76, also was hast du da in dir gespürt? Das müsste ja so die Pubertät gewesen sein, schon so eine gewisse Protesthaltung. Und wenn ja, wogegen? Punk warst du damals noch nicht, oder?
Nein, mir ging es einfach um das Vergnügen an lauter Musik. Da haben auch Slade einen guten Job für mich gemacht. Die erste Scheibe von AC/DC. Ich habe mich sogar an Queen rangetraut, Sheer Heart Attack. Also alles, was irgendwo laut war, war gut. Und Ostern 76, da hat mich dann mein Bruder in London von meiner Tante abgeholt und gesagt, Junge, wir erleben jetzt mal richtig was, und hat mich da zu meinem ersten Konzert geschleppt. Das waren damals die Count Bishops im Rock Garden. Und das war so eine Band, die war ein bisschen zwischen den Stühlen, so ein bisschen so eine Pop-Rock-Band, aber auch schon ganz klar mit Punk-Elementen, waren auch viele Punks an dem Abend da, sind da durchgedreht, und das war eigentlich der Abend, der mein Leben dann verändert hat.
Da ging es also wirklich schon für dich los, 1976. Die innere Protesthaltung, so als Kind, kannst du dich erinnern, als du rebelliert hast zum ersten Mal gegen die Eltern? Was waren so die Inhalte? Worauf hattest du überhaupt keinen Bock? Wo war die Stelle, wo du gesagt hast, da bin ich aber dagegen?
Ach, das kann ich eigentlich gar nicht so ausmachen. Ich habe bewusst nicht gegen meine Eltern rebelliert, aber ich habe wegen meinen Eltern jetzt auch nichts sein lassen. Und mir hat halt die Musik wahnsinnig Spaß gemacht. Die Parolen, God save the Queen, her fascist regime. Meine Mutter als Engländerin, die hat das natürlich alles Wort für Wort verstanden. Und auch die ganzen Sprüche auf den T-Shirts, auf den Platten, also if it ain't stiff, it ain't worth a fuck und so weiter, das habe ich mir auf die T-Shirts gemalt, und meine Mutter ist natürlich durchgedreht so und hat auch dann meinem Vater aufgehetzt und gesagt, mit dem T-Shirt willst du den Jungen ja wohl nicht in die Schule lassen und sowas. Und so kam das dann, dass ich jahrelang alleine frühstücken musste, obwohl wir echt eine große Familie waren mit 6 Geschwistern und so. Also das ging dann schon ganz schön ab, aber es war für mich nicht, ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich gegen meine Mutter war oder ihre Gefühle verletzen wollte, sondern es war einfach, ja, es war mein Ding, waren meine Bands und mein Lebensgefühl so. Aber mir war nicht klar, dass das was mit Protest zu tun hat.
Mhm. Unsere Generation, da bestand ja noch die Wehrpflicht. Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zur Bundeswehr ist oder war. Ich weiß ein bisschen was drüber, vielleicht erzählst du es uns noch. Ist ja eigentlich auch ziemlich legendär. Viele meiner Freunde damals, wir sind ja in der ziemlich selben Ecke groß geworden, haben gesagt, nee, also Bundeswehr gehe ich nicht hin. Entweder Zivildienst oder die ganz hart drauf waren, Totalverweigerung. Wie war da deine Stellung, deine wirkliche Protesthaltung zur Bundeswehr?
Es sind ja auch jede Menge Freunde dann nach Berlin abgehauen. Ja. Das war ja das große Argument, dass die Bundeswehr da nicht hinterher kam, auch postalisch den Kandidaten da nicht hinterherfischen durfte. In meinem Fall war das so, dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, dass ich irgendwo desertiere, dass ich weglaufe, und ich habe das unheimlich verdrängt, das ganze Thema, bis es zu spät war. Sprich, bis zu dem Tag, als ich den Erfassungsbescheid bei mir im Briefkasten hatte. Und ich bin dieser Sache, dem Thema aus dem Weg gegangen, weil mein Vater unbedingt wollte, dass ich da hingehe, und der war vom Beruf Oberverwaltungsgerichtsrat, Richter also, war vom ersten bis zum letzten Tag an im Krieg, hat in Stalingrad gekämpft, und dann gibt es zwei Sorten von Menschen, die einen kommen aus dem Krieg nach Hause und sagen, nie wieder, und meine Kinder sollen nie mehr eine Waffe anfassen. Und andere sagen dann, nie wieder, wir müssen zusehen, dass wir ein souveräner Staat wieder werden und dann bleiben und jeder muss seinen Beitrag leisten. Und der Dienst an der Waffe ist Pflicht für jeden. Und wenn du so einem Menschen gegenübertrittst, der dann diesen Zweiten Weltkrieg wirklich intensivst erlebt hat, dann ist das Argumentieren unheimlich schwer. Ich hatte keine Chance, argumentativ gegen meinen Vater anzutreten. Also bin ich diesem Gespräch sehr lange aus dem Weg gegangen. Es kam, wie es kommen musste. Ich wurde eingezogen bei der Bundeswehr, tauchte da auf mit schwarz-rot-goldenen Haaren und so weiter. Und dann sagte der Unteroffizier direkt, Junge, du kannst jetzt hier den wilden Helden machen, dann kannst du anderthalb Jahre lang nicht mehr nach Hause, wir werden dich hier zuknallen mit Wochenenddiensten ohne Ende. Oder hier hast du einen Fünfer, du gehst zum Friseur, färbst dich wieder um und wir werden Freunde. Und dann war mir das doch sehr, sehr wichtig, auch zwischendurch da rauszukommen aus dem Laden. Ich habe mir die Haare umgefärbt und so weiter und war aber verzweifelt, weil ich wusste, dass ich meine Werte, mein Leben da verrate. Und es kam zu diesem Schlüsselmoment, also entweder ich verrate jetzt die Werte meines Vaters oder eben mich. Und dann habe ich dann mich dafür entschieden, meinen Weg zu gehen und habe bei der Bundeswehr dann verweigert mit der entsprechenden Gerichtsverhandlung, die es damals gab und so, das ganze Theater, ne? Und bin dann danach 2 Jahre im Zivildienst gelandet.
Okay, die Protesthaltung des jungen Campino haben wir zumindest ein bisschen angerissen. Du bist ja die komplette Stunde hier bei uns beim Radio Day. Wir sind dagegen. Ich danke jetzt schon mal, falls ich das später vergesse. Wir hören jetzt Unter den Wolken, die neue Single der Hosen von 0 auf 2 gestartet in den deutschen Singlecharts. Vorbote des Albums Laune der Natur erscheint am 5. Mai. Und es gibt eine zweite Nummer, die werden wir auch noch hören, Gegenwind der Zeit. Das ist schon wesentlich expliziter, politisch auch wesentlich härter. Hier wird aber auch angedeutet, dass alles nicht mehr ganz so schick ist im Moment. Ja, du singst dann von der Freiheit, die unter den Wolken so ein bisschen eng wird im Moment.
Ja, das ist für mich einfach so ein Versuch, das Lebensgefühl zu beschreiben, was viele von uns gerade haben. Dass man sich irgendwo bewusst darüber wird, dass dieses Modell, das Konstrukt Europa sehr, sehr fragil ist und auch droht auseinanderzufallen, wenn wir jetzt nicht darum kämpfen einfach.
Liebeslied, einer der absoluten Klassiker der Toten Hosen. Radio 1 freut sich sehr, dass Campino, Sänger und Frontmann der Toten Hosen, mitmacht hier und heute beim Radio Day. Wir sind dagegen. Und Campi, wenn ich so auf den Text gucke, Liebeslied, könnte das ein bisschen inspiriert sein von irgendetwas, was in Berlin passiert ist?
Ja, damals ging es um eine Straßenschlacht, die wir in Berlin beobachtet haben, an der Hasenheide irgendwo. Das hat uns als Düsseldorfer dann schon sehr, sehr beeindruckt und das ist dann irgendwann dieser Text draus geworden.
Das ist ja ein Ding, dass du mal sagst, als Düsseldorfer von Ereignissen in Berlin beeindruckt. Das hört man eher selten.
Naja, wir haben da immer gute Abende gehabt. Also da ging schon was
in Berlin. Ja, nee, das ist auch gut dokumentiert. Es gibt eine Titelgeschichte im aktuellen Rolling Stone, der Mai-Ausgabe, natürlich über die Toten Hosen, über das neue Album Laune der Natur. Ihr habt aber nicht nur, sagen wir mal, jetzt ein großes Interview gegeben, sondern die ganze Redaktion gekapert. Und das hat dann auch dazu geführt, dass neben dem großen Interview auch jeder ein bisschen was über sein persönliches Steckenpferd erzählen durfte. Breiti zum Beispiel unter dem Titel 1000 gute Gründe über das Engagement für Pro-Asyl und andere Organisationen. Es gibt, glaube ich, 3, die ihr euch ausgesucht habt. Das heißt, unser Radio Day heißt natürlich, wir sind dagegen. Aber im Falle der Toten Hosen finde ich es auch wichtig zu sagen, dass ihr für etwas steht, für soziale Organisationen, die ihr seit vielen Jahren unterstützt. Breite hat das sehr schön erzählt, aber ich glaube, du kannst es auch rüberbringen, oder? Wer ist euch wichtig? Wen unterstützt ihr? Weswegen und seit wann?
Ja, also es geht um diese 3 Organisationen. Pro Asyl, kein Bock auf Nazis. Und was machen wir dann noch? Ich weiß gar nicht gerade.
Oxfam
natürlich, ja, mit denen wir in Afrika lange waren und so. Und die betreuen wir über Jahre. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen ins Straucheln geraten, weil außer diesen 3 gesetzten Sachen, bei denen wir uns verabredet haben, dass wir langfristig dranbleiben wollen und eben nicht nur so einen Gießkanneneffekt bewirken wollen, außer diesen Angelegenheiten gibt es natürlich jede Menge Sachen, bei denen wir uns kurzfristig einbringen oder wenn die Projekte in Ordnung sind, wo wir uns dann zusätzlich einschalten. Also das sind nur sozusagen die langwährenden Partner. Ansonsten gibt es ja auch noch reichlich andere Sachen. Für uns hat sich diese Partnerschaft aber bewährt. Man lernt sich gegenseitig kennen. Ich bin tief beeindruckt, dass die Institution Pro Asyl zum Beispiel nach wie vor absolut transparent arbeitet. Es ist alles völlig nachvollziehbar und gut, was die machen. Und gerade in Zeiten, wo das Geschrei um die Flüchtlinge immer hysterischer wird, wo sich niemand mehr zuhört, da ist das dann gut, irgendwo noch eine Einrichtung zu haben, die versucht, bei den Fakten zu bleiben und die auch unpopuläre Meinungen dann weiter vertritt. Und dieses Ich bin dagegen ist für mich auch wirklich nur die erste Hälfte des Satzes. Ja. Es kann da nicht der Punkt gemacht werden. Meiner Meinung nach gehört da unbedingt dazu, aber dafür bin ich dann, Doppelpunkt. Ja. Und die Pistols haben in ihrer kurzen Zeit dieses Statement, ich bin dagegen, sehr gut zelebriert und das war eine Wut, eine Explosion, die auch irgendwann dann aber vorübergegangen ist, weil es keine weiteren Optionen mehr zu diesem Statement gab. Und schon The Clash haben gesagt, wir sind auch dagegen, aber wir sind übrigens hierfür. Und dann kamen die ganzen Sachen, Rock Against Racism, die Rebellen in Nicaragua unterstützen und so weiter und so fort. Das heißt also, Punkrock war für mich in meiner Erinnerung auch immer wahnsinnig konstruktiv und es ist einfach eine Legende, dass man sagt, dass das einfach nur eine destruktive Zeit war. Das ist völliger Quatsch.
Es ist bekannt, dass die Hosen auch, sagen wir mal, körperliche Auseinandersetzungen mit Nazis nicht gescheut haben. Ich kann mich selbst an ein Ereignis erinnern, 1990, als wir bei der WM in Italien gemeinsam waren. Da mussten wir allerdings laufen, weil die Nazis viel mehr war. Kein Bock auf Nazis ist ja die dritte Organisation, die ihr seit langem begleitet und ist wahrscheinlich auch nach wie vor leider das aktuellste Thema, der Kampf gegen Neonazis.
Ja, ich denke, dass wir also nicht nur in Deutschland das Problem haben, dass wenn sich die Verhältnisse verschärfen, wenn es zu einer Krise kommt, dann muss man halt damit rechnen, dass gut 20% in diesem Land ihr Kreuz dann ganz rechts machen würden, wenn sie gefragt würden. Und trotz aller zwischendurch aufflammenden, ebenfalls sehr dringenden Probleme ist das so eine Sache, die man fortwährend im Auge halten muss und im Griff behalten muss. Und da sind solche Aktionen und solche Institutionen wie kein Bock auf Nazis natürlich Gold wert.
Ihr geht nach wie vor dahin, wo es weh tut, sei das nach Jamel, um Leute zu unterstützen, die da als Einzige in einem Nazidorf einmal im Jahr ein Festival machen. Jamel rockt den Förster. Oder zuletzt in Dresden, als ihr für Nope, also No Pegida, gespielt habt im Rahmen der Magical Mystery Tour. Wir hören jetzt gleich Gegenwind der Zeit. Er hatte dort Premiere, das Lied ist die B-Seite von Unter den Wolken. Bisschen was zu dem Abend vielleicht noch, Campi, und warum ihr da aufgelaufen seid und wie es war für euch in Dresden.
Ja, wir haben das einfach getan, um unseren Respekt auszudrücken. Diesen Haufen von 100 tapferen Menschen, die Woche für Woche, wenn sich die Pegida-Demo da anmeldet, die das dann ebenfalls tun und eine Anti-Pegida anmelden und eigentlich den Job machen von allen Demokraten in diesem Land. Das wird immer vergessen, dass bei jeder Pegida-Versammlung eben auch dieser kleine Haufen Tapferer dasteht, die dann den Pegida-Jungs zurufen, wir wollen euch in dieser Stadt nicht. Und Dresden ist anders. Dresden hat auch andere Meinungen. Ja? Und letztendlich glaube ich, dass alle in der Bundesrepublik diesem Häuflein Unentwegter da verdammt dankbar sein sollten.
Die Toten Hosen, Gegenwind der Zeit.
Radio 1. Wir sind dagegen. Protestgeschichte und Protestgeschichten. Der Radio Day mit MC Lücke.
The Clash und Spanish Bombs vor unserem Studio, vor der Scheibe tanzt die Redaktion. Das gibt mir dann doch nicht nur gute Laune, sondern auch ein bisschen Hoffnung, dass die meisten von uns doch Revolutionäre sind, die nur irgendwie in den Kulturbetrieb des Establishments abgerutscht sind. Spanish Bombs von The Clash aus dem Jahre 79 vom legendären Doppelalbum London Calling. Bei den ganzen vielen tollen Songs, die The Clash gemacht haben, ist das eigentlich immer noch mein Lieblingslied. Und dabei sagt man heutzutage immer, Songs mit einer politischen Aussage können im Radio keine Zukunft haben. Ich freue mich sehr, dass Campino immer noch bei uns ist. Wir haben ihn gewinnen können als Co-Moderator für diese Stunde, die allerdings fast schon wieder vorbei ist. Und von daher an dich die Frage, Campi, politische Songs, haben die deiner Meinung nach heute oder sollten die auch noch eine Zukunft haben im Establishment, im Print, im Radiobereich? Haben wir nicht eigentlich zu wenige davon?
Das kann man, glaube ich, als Rezept nicht ausgeben. Also sowas darf ja nie eine Strategie sein, wenn es nicht wirklich ein Anliegen gibt. Also das kommt von Künstler zu Künstler darauf an, was brennt in einem, was will man unbedingt loswerden. Und ich denke, das würde keinen Sinn machen, jetzt andere aufzufordern, sich politisch einzubringen, die dieses Bedürfnis gar nicht verspüren oder die sich generell unwohl dabei fühlen. Ja, ich komme nun mal aus so einer Schule, sage ich, also die Düsseldorfer Punkszene, wir waren sehr politisch, wir haben uns stark an London orientiert, an diesem ganzen Working-Class-Ding. Wir kennen es gar nicht anders, aber ich muss einsehen und auch schlucken, dass andere Bands aus anderen Generationen da vielleicht anders ticken. Und ich habe auch immer wieder positive Erlebnisse. Es gibt ja immer wieder neue Gruppen, die sich dann doch einbringen, wie Feine Sahne, Fischfilet und so weiter. Ja, auch Kafka. Mhm. Die ziehen ja alle durch. Und da gibt's ja reichlich von. Also ich mache mir da gar keine Sorgen um die Protestkultur in unserem Land. Weder musikalisch noch anderswo. Es gibt genauso noch die rebellischen Geister. Und die müssen auch nicht irgendwo bewahrt werden oder unter so einer Art speziellem Schutz stehen. Das entwickelt sich von ganz alleine. Und ich glaube, da steht Deutschland sogar gesünder da als nach dem Zweiten Weltkrieg und bis in die 70er Jahre hinein eigentlich.
Mhm. Wir haben gleich noch eine schöne abschließende Runde vor uns. Da geht es nämlich um Revolutionäre, die Campino beeindruckt haben, also wirklich so im politischen, gesellschaftlichen Leben, aber auch um revolutionäre Bands, die möglicherweise Vorbildcharakter hatten für die Toten Hosen. Hören dahin, bis dahin zur Einstimmung, ein Song, der ideal passt, nämlich Viva la Revolution. Den kennen noch nicht alle von den Toten Hosen, die beinharten Fans bestimmt, Campino, aber sag noch mal ein bisschen zu diesem Song.
Ja, also es ist natürlich auch ein Hutziehen vor den Addicts gewesen damals. Diese Parole Viva la Revolution, das hatten wir alle quasi uns in die Seele gebrannt. Aber bei vielen Menschen ist das mit der Revolution dann eben auch nicht lange gut gegangen. Vielleicht soll das auch so sein. Eine Revolution ist auch immer nur ein Momentzustand und kann in den seltensten Fällen, wie jetzt unter Fidel Castro, über mehrere Jahre hinweg getragen werden, ohne dass er irgendwie ins totale Zwielicht gerät. Ja, und bei diesem Lied Viva la Revolution geht's halt auch ein bisschen darum, dass man sich irgendwann auch mal vorkommt wie der Verlierer aus dieser Zeit.
Viva la Revolution. Am Freitag, am 5. Mai erscheint das neue Album der Toten Hosen, Laune der Natur. Und eine Parallele zum Ballast der Republik vor 5 Jahren gibt es auch. In der Sonder-Deluxe-Edition gibt es ein zweites Album. Damals war es Die Geister, die wir riefen, als die Toten Hosen Hommage zahlten an ihre Vorbilder. Diesmal sind es englische Helden und da gibt's natürlich eine Geschichte. Sie erinnern sich an Learning English, Lesson One, ich glaube aus dem Jahr 91, damals ein reguläres Album. Diesmal gibt's die zweite Lehrstunde der Toten Hosen, was das Englischlernen betrifft. Und das ist dann eben ein zweites Album, das quasi anheimgestellt wird, dem regulären Album Laune der Natur. Und das sehr, sehr ausgiebig ausgefallen ist, Campino. Ich habe gelesen, ich glaube 21 Tracks oder so ein Wahnsinn, weiß nicht genau. Es gibt in jedem Fall einen revolutionären Teil auf Learning English Lesson 2.
Ja, also tatsächlich sind es insgesamt 21 Stücke geworden. Da machen Leute mit wie Jello Biafra, Bob Geldof, Cheetah Chrome von den Dead Boys, die Addicts mit dem richtigen Viva la Revolution, ja. Das für uns ja dieses auslösende Moment war damals. Wir haben also so viel mit denen erlebt, auch gemeinsame Konzerte gespielt, gemeinsame Schlägerei gegen irgendwelche Skinheads. Und das war einfach toll, letzten Sommer in London nochmal sich aufzuhalten und mit diesen ganzen alten Protagonisten ihre in unseren Augen besten Lieder nochmal zu zelebrieren und abzufeiern.
Ja, und der revolutionäre Part, glaube ich, umfasst auch 3 oder 4 Songs oder so. Ne? Ihr habt das wirklich wieder in Chapter eingeteilt, also da kann man sich drauf freuen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist aber letztendlich einfach nur eine große Spielfreude und wir haben uns thematisch in jede Richtung bewegt, gerade so wie unsere Lieblingslieder waren. Ob das jetzt Sound of the Suburbs von den Members war, wo ja eigentlich also das Leben in der Vorstadt beschrieben wird und wie sich so Kids fühlen, die da einfach nur raus wollen, das ist ja genauso letztendlich ein Revolutionsthema wie die große Politik, wie Jello Biafra mit dem California über alles.
Ja. Ich habe gerade nochmal dran gedacht, während wir Viva la Revolution gehört haben, dass du ja gesagt hast, das behandelt auch die Verlierer einer solchen Revolution. Es ist ja eh immer bei dir der Blick auf die Gewinner, aber auch auf die Verlierer. Und mir ist dann eingefallen, Raff-Rentner, ja, von der Antilopen-Gang, die sind ja auch bei euch auf dem Label, bei JKP. Weiß gar nicht, ob du den Song kennst, aber mich hat der so komisch angerührt, weil in der Tat, ja, die damaligen Raff-Terroristen, ich weiß nicht, wie es dir ging. Meine Eltern waren Bild-Zeitungsleser und haben die Raff gehasst. Ich war ein kleiner Junge und dachte immer so ein bisschen an so Räuber und Gendarme, hatte so eine Sympathie für die Raff-Terroristen. Jetzt werden sie hier beschrieben in einem Song als alte, gebrechliche Menschen, die letztlich gescheitert sind.
Ach ja, irgendwann werden wir alle alte, gebrechliche Menschen, die gescheitert sind. Also das wäre jetzt nichts, was wo sich die Raff besonders hervortun würde. Ich persönlich war auch zu jung, um damals zu verstehen, worum es wirklich im Detail geht. Ich habe mich dann für die Raff und ihre Geschichte sehr interessiert und das intensivst gelesen und finde es geradezu tragisch in der Entwicklung, wie diese Kids damals immer tiefer in diese Gewaltspirale gerissen wurden und am Ende auch die komplett jede Verbindung nach außen eigentlich verloren haben, um dann nochmal gerettet werden zu können. Aber losgelöst wurde das alles durch sehr hehre und idealistische Gedanken und das vergesse ich dabei nie. Also mir sind die Leute von der Raff und wie alles geschehen ist, das ist für mich viel, viel nachvollziehbar. Viel nachvollziehbarer als irgendein Terror, mit dem wir heute so umgehen müssen. Da komme ich nicht so richtig hinterher sehr oft.
Ja, absolut, würde ich dir recht geben. Ich habe angekündigt, dass du noch ein bisschen gucken lässt über Revolutionäre der Gesellschaft, der Zeitgeschichte und auch revolutionäre Musiker, die dich beeindruckt haben.
Ja, ich teile das eigentlich gar nicht so streng in Kategorien, aber Joe Strummer ist für mich vielleicht die entscheidendste Person in der ganzen Angelegenheit. Das war jemand, der zwar auch selbst zerrissen war und mit sich gehadert hat, aber letztendlich für mich Protestkultur eigentlich in der besten Form serviert hat. Also immer auch noch mit einer Portion Humor, sich selber nicht zu wichtig zu nehmen und gleichzeitig immer auch um irgendwas Konstruktives dabei bemüht war. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und dann gibt's aber auch Leute, von denen man das gar nicht so denkt, wie Tom Petty zum Beispiel, auch ein ungeheurer Querkopf mit sehr, sehr guten Meinungen, der so seinen Weg alleine ohne eine Bewegung gekämpft hat. Neil Young, also ich glaube, gerade in der Rockmusik ist alles voll davon. Also natürlich bin ich auch Riesenanhänger von Rage Against the Machine gewesen, Killing in the Name of und so. Eins der großen Stücke meines Lebens, so als Fan.
Absolut. Und als politische Führer, so Ho Chi Minh oder eher Che Guevara?
Ja, natürlich, da geht bei mir immer dieses Robin Hood-Ding los. Bonnie and Clyde, ja. Robin Hood, Ronnie Biggs, ja, alles so Figuren, die teilweise auch verklärt werden. Natürlich Che Guevara, so was man so kennt aus Büchern, aber wie das wahre Leben war oder wie die, warum diese Person so getrieben war von diesem ewigen Umstürzen müssen, das erschließt, wissen wir ja alle nicht so genau. Aber klar, wenn es nach Büchern geht und der Legende, dann ist Che Guevara natürlich mit ganz vorne.
Okay. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Das war Campino von den Toten Hosen. Das neue Album Laune der Natur erscheint am Freitag. Er war eine Stunde lang knapp hier Co-Moderator beim Radio Day. Wir sind dagegen. Ja, vielen Dank im Namen der Redaktion. Ganz auch gerne. Jetzt hören wir zum Abschluss. Alles wird gut. Campi, da vielleicht noch eine kleine Einordnung. Hast du ja auch gesagt, den könnte man spielen. Warum?
Ja, das war ein Lied um 1990. Kanzler Kohl versprach zur Wende, es wird ein Land, in dem Milch und Honig fließt, es wird alles so viel besser und welcome to the Bundesrepublik. Und, und das war halt damals so, das haben wir halt rausgehauen in einer absoluten, ja, in unserer Art von Ironie oder mit unserem Arten Grinsen über seine Aussagen damals.
Kann mich gut erinnern. Campi, dir noch einen schönen 1. Mai. Vielen Dank nochmal fürs Mitmachen und auf bald, ja?
Wunderbar, vielen Dank.
Ciao.
Take care, ciao.
Alles so gut.